NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Mücke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Das Echo des Tages steht heute natürlich ganz im Zeichen der Wahl in den Niederlanden, dazu auch der Kommentar in dieser Sendung. Weitere Themen: der Demografiegipfel der Bundesregierung, der erneute Dämpfer für US-Präsident Trump, die Rekordbilanz der Lufthansa-Gruppe und am Ende der Sendung ein Vorbericht auf das NRW-Duell heute Abend in der Fußball-Europa League. Es hatte sich in den letzten Umfragen bereits abgezeichnet und trotzdem war das Aufatmen groß, als sich in der vergangenen Nacht abzeichnete, dass der amtierende Ministerpräsident Rutte doch klar die Parlamentswahl in den Niederlanden für sich entscheiden konnte. Nach dem vorläufigen Endergebnis verlor Rüttes Partei zwar kräftig, holte aber mit 21,3% deutlich mehr Stimmen als der Rechtspopulist Wilders. Malte Pieper mit einer Wahlnachlese.
Wenn man sich einmal anschaut, wo Rechtspopulist Geert Wilders besonders erfolgreich ist, dann fällt auf, dass es vor allem unsere Nachbarschaft ist, also im übertragenen Sinne. Wilders Partei für die Freiheit holt nämlich fast durchweg die besten Ergebnisse entlang der Grenze zu Deutschland. Also ich hätte lieber gesehen, wenn die PFF vorne gelegen hätte, anstatt der Rechtsliberalen, aber gut. Sagt etwa dieser Anfang 30-Jährige in Roermond. Und ein anderer ergänzt im niederländischen Fernsehen: Ich kenne auch genug Leute, die Stadt Wilders doch Rutte gewählt haben, weil ja keiner mit der PVV im Parlament zusammenarbeiten will, wäre das ja sonst eine weggeworfene Stimme gewesen. Hunderttausende Deutsche zieht die kleine Stadt Roermond, gut 60 Kilometer westlich von Düsseldorf, jedes Jahr an mit ihrem Outlet-Center. Wirtschaftlich läuft es in der letzten Zeit wieder besser. Trotzdem fehlten Wilders nicht mal 2 Dutzend Stimmen, um hier auf Platz 1 zu kommen. Warum? Ein Rentner seufzt. Das sind Proteststimmen, ganz einfach, weil es Unbehagen gibt, an dem die Politik teils mitschuld ist. Manchen geht es nicht gut und anderen wird zu wenig erklärt, wie das mit den Migranten funktioniert und noch einige andere Sachen. Doch es ist nicht nur das Land, sprich die Randgebiete, in denen Wilders erfolgreich sein konnte, die kleinen Städte und Dörfer, in denen ohnehin wenig Migranten leben. In den Großstädten wie etwa Amsterdam schneidet die PVV zwar prozentual deutlich schlechter ab, dafür holt sie sich die Stimmen im Speckgürtel, also in den Siedlungen, in denen die Pendler leben. Und die erleben dann Folgendes.
Amsterdam war ein Paradies für Homosexuellen, ein Freiheitsraum. Und jetzt gibt es mehr Inzidenten als früher von Gewalt und so weiter. Teilweise von Jugend mit Immigrationsherkunft. Darüber machen alle sich Sorgen. Und Wilders spielt darauf.
Sagt Philipp Remarque, er ist Chefredakteur von The Volkskrant, vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung bei uns.
Er bringt keine Lösungen, weil es so extrem ist. Aber die Sorgen über diese Entwicklung, also mein Land ist mein Land nicht mehr, unsere Freiheit ist bedroht, das ist übertrieben natürlich, aber diese Sorgen sind da und die werden ausgedrückt.
Mit Folgen auch für andere Parteien. Das gesamte politische Spektrum hat sich verschoben, analysiert die Historikerin Erika Meyers. Sie arbeitet für die Grünen nahe der Helling-Stiftung und sagt, nehmen Sie sich doch mal die Partei von Ministerpräsident Rutte.
Die liberale Partei, die VVD, ist einfach wirklich viel rechtser geworden, seit es Wilders gibt. Und es gibt Sachen, wo vor 10 Jahren jeder noch wirklich erschrocken reagiert hätte und wo niemand jetzt mehr aufguckt oder so. Es hat sich normalisiert.
Und so haben sich dann auch, das zeigen die Wahlanalysen, viele, die ursprünglich mal ihr Kreuz bei Wilders PVV machen wollten, am Ende doch für Rüttes Rechtsliberale entschieden, weil sie sich da auch ganz gut aufgehoben fühlen. Der Ministerpräsident hatte im Wahlkampf die Migranten aufgefordert, sich normal zu verhalten, so wie Holländer, sonst könnten sie gerne gehen. Nicht nur das, eine Äußerung, die Geert Wilders als Erfolg für sich selbst verbucht. Wir beeinflussen hier die Politik, sagt er. Als wir vor 12 Jahren mit der PVV begonnen haben, hätten wir nicht hoffen können, dass wir jetzt zweitstärkste Partei der Niederlande sind. 1 bis 1,5 Millionen Stimmen, das ist ein großartiger Sieg. Der aber praktisch zunächst nichts bringt. Wilders wird die Opposition anführen. Wer künftig mit Ministerpräsident Rutte dagegen in der Regierung sitzt, das steht noch lange nicht fest. Die Koalitionsverhandlungen dürften Wochen dauern.
Trotz dieser unklaren Ausgangslage war das Aufatmen auch in Brüssel und in Berlin heute groß. Auch wenn sich nicht jeder zu solchen lyrischen Ergüssen hinreißen ließ wie Kanzleramtschef Peter Altmaier, der hatte ja in der Nacht noch getwittert: Niederlande, oh Niederlande, du bist ein Champion, wir lieben Oranje für sein Handeln und sein Tun, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis. Die etwas nüchtereren Reaktionen heute hat Thorsten Huhn in Berlin zusammengefasst.
Mit großer Erleichterung haben Politiker aus Berlin und Brüssel auf das Wahlergebnis in den Niederlanden reagiert. Dass der befürchtete Sieg des Rechtspopulisten Wilders ausblieb, sehen die meisten als einen Erfolg für Europa. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erfreut.
Die Niederlande sind unser Partner, unser Freund, unser Nachbar. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, und ich denke, es geht vielen so, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat. Ein klares Signal. Ich glaube, es war ein guter Tag für die Demokratie.
Auch der Bundesaußenminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel freute sich über den Wahlausgang beim Nachbarn. Die Niederländer hätten in einem Wahlkampf voller antieuropäischer Ressentiments ein klares Signal gegeben.
Es ist ein klares proeuropäisches Zeichen in einer Zeit, wo viele etwas anderes erwartet hatten. Die Wahlen in den Niederlanden machen wirklich Hoffnung, dass es gelingen kann, dieses Europa nicht nur zusammenzuhalten, sondern auch weiterzuentwickeln, wieder näher an die Bürger zu bringen.
Und auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, ist erleichtert. Er hätte gerne auch in Deutschland eine so hohe Wahlbeteiligung wie in den Niederlanden.
Ich bin auch sehr froh. Hohe Wahlbeteiligung, 80%. Das wäre doch mal eine Vorlage für die Bundestagswahl. Sehr proeuropäisch.
Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping empfindet Erleichterung angesichts des niederländischen Wahlergebnisses. Aber, so sagte sie, es bleibe auch ein bitterer Nachgeschmack. Denn der Siegeszug des Rechtspopulismus sei damit leider alles andere als endgültig beendet. In Brüssel fielen die Reaktionen ähnlich aus wie in Berlin. Manfred Weber, Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, sieht in dem Wahlergebnis eine Ermutigung für die EU.
Die Niederlande ist der Auftakt in das Wahljahr 2017. Und das Signal war ein proeuropäisches, ein konstruktives.
Ska Keller, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Europaparlament, sieht in dem holländischen Ergebnis die Bestätigung, dass man auch gegen Populisten eine Wahl gewinnen kann.
Es war weltoffen und es war gegen Wilders. Und damit kann man sehr gut auch Stimmen gewinnen. Es zeigt also, niemand muss sich dem beugen. Es gibt kein Naturgesetz, dass die Rechtsnationalisten gewinnen werden. Überhaupt nicht.
Bei den Grünen in Berlin freute sich Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt über einen tollen Erfolg für Europa. Populisten zurückgedrängt, schrieb sie auf Twitter. Lediglich die AfD ist mit dem holländischen Wahlergebnis nicht glücklich. Sie hätte Geert Wilders ein besseres Ergebnis gewünscht, sagte Parteichefin Frauke Petri. Ihre Stellvertreterin Beatrix von Storch meinte hingegen, die Islamkritiker hätten gewonnen. Nach Brexit und Trump gehe auch in Europa die Wende weiter.
Europa entgeht dem Populisten-Hattrick nach Brexit und Trump. Diesmal ein Sieg für die Europäische Union, findet unser Kommentator Kai Küstner und stellt sich die Frage, welche Lehren Europa aus der Niederlande-Wahl ziehen muss.
Nexit, nix da. Das ist die entscheidende Botschaft, die von dieser Wahl ausgeht. Die Niederländer wollen von einem Ausstieg ihres Landes aus der EU nichts wissen. Die Europäer haben also ihren Kopf gerade noch mal aus der populistischen Schlinge gezogen. Und das immerhin ist nicht zu unterschätzen. Die rechten Nationalisten haben bis auf Weiteres ihre Aura der Unbesiegbarkeit verloren. 2016 ging für die EU bei Abstimmungen fast alles schief, was schiefgehen konnte. Allen voran das Brexit-Referendum und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Mit einem erneuten Trauma ins Superwahljahr 2017 zu gehen, hätte die EU kaum verkraftet. So aber blieb der Hattrick, der dritte Populistensieg in Folge, aus. Was keineswegs bedeutet, dass die EU nun vom Wettkampfmodus wieder auf Schonbetrieb schalten und beruhigt weiterwursteln könnte. Der Anti-Islam- und Anti-Europa-Prediger Geert Wilders ist ja nicht einfach weg. Die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen in Frankreich ist noch lange nicht bezwungen. Und die Sorgen, die Ängste, die Wut vieler Menschen in Europa lösen sich nicht mit einem Urnengang in Wohlgefallen auf. Auch wenn Europa nun also dem niederländischen Premier Mark Rutte Heldenstatus als Populistenschreck verleihen sollte, er vielleicht sogar ähnlich wie der österreichische Präsident und FPÖ-Bezwinger Alexander Van der Bellen von manchen als eine Art Drachentöter verklärt werden wird, der weiß, wie man Herr über die populistischen Dämonen wird, Grund zur Beunruhigung gibt es weiterhin. Denn selbst wenn sie keine Wahlen gewinnen, beeinflussen die Nationalisten weiter die europäische Politik. Indem sie Regierungsparteien zu einem Rechtsruck zwingen und mehr Europa selbst dazu verhindern helfen, wo es sinnvoll und dringend nötig wäre. Entwarnung ist im Fall der Niederlande auch schon deshalb nicht angebracht, weil ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan mit seinen Pöbeleien und seinen irrwitzigen Nazi-Vergleichen sich ungewollt insofern als Pro-Europäer erwies, als er damit dem niederländischen Premier Rutte ein Last-Minute-Thema auf dem Silbertablett servierte und ihm damit vielleicht entscheidend zum Sieg verhalf. Die wichtigste Niederlande Lektion aber lautet nun, wer eindeutig proeuropäisch wahlkämpft, kann damit durchaus Erfolge davontragen. Mit Nationalismus leid sollte man es lieber gar nicht erst versuchen. Mit dieser Lehre im Kopf können die Proeuropäer nun nach dem Viertelfinalsieg, um Rüttes Worte zu gebrauchen, ins französische Halb- und ins deutsche Finale gehen. Eine eingebaute Erfolgsgarantie gibt es trotz der Niederlande nicht. Und dass die EU vor Grexit, Frexit, Nexit und Co. oder auch einer schleichenden Implosion nicht gefeit ist, selbst wenn sie das Superwahljahr 2017 übersteht, ist ohnehin klar.
Der Kommentar im Echo des Tages von unserem Brüssel-Korrespondenten Kai Küstner. Zusammenhalt stärken, Verantwortung übernehmen. Unter diesem Motto haben sich heute 4 Bundesminister und die Bundeskanzlerin zum Demografiegipfel getroffen. Die Botschaft, die Menschen müssten Mut zum Alter im positiven, selbstbewussten Sinn haben. Dabei gingen Gastgeber Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kanzlerin Angela Merkel mit gutem Beispiel voran, denn beide sind Jahrgang 1954 und damit in einem Alter, in dem manch anderer längst an die Rente denkt. Dagmar Pepping berichtet. Aus Berlin.
Angela Merkel brachte eine positive Prognose mit auf den Demografiegipfel. Durch Zuwanderung und eine leicht gestiegene Geburtenrate werde Deutschland in den kommenden 20 Jahren eine recht stabile Bevölkerungszahl haben.
Und in etwa auf dem Niveau von heute bleiben.
Also rund 83 Millionen Menschen. Die demografische Entwicklung verlaufe in den verschiedenen Regionen aber sehr unterschiedlich. Die Kanzlerin verwies auf ihren Wahlkreis im nördlichen Vorpommern. Dort nehme die Bevölkerung wie in vielen ländlichen Gebieten Deutschlands ab, während sie in Ballungszentren steige. Gleichzeitig stehe den Erwerbstätigen ein immer größerer Anteil älterer Menschen gegenüber. Das bedeutet,
jedes Alter zählt.
Und Mut zum Alter, so die 62-jährige Kanzlerin.
Ich erlebe das auch selber, wenn ich sage, ich bin ja jetzt schon alt. Das ist, nein, keine Sorge und so. Und sehe noch ganz jung aus und man versucht es ja auch jeden Tag. Aber trotzdem finde ich, man muss es einfach akzeptieren. So.
Mehr ältere Einwohner und eine immer weiter steigende Lebenserwartung. Für die sozialen Sicherungssysteme sei das eine große Herausforderung. Beim demografischen Wandel gehe es letztendlich um gesellschaftlichen Zusammenhalt, betonte die Kanzlerin und rief die Jüngeren auf, sich ganz aktiv in die Gestaltung der Zukunft einzubringen.
Nicht im Sinne eines Kampfes gegen die Älteren, aber im Sinne einer fairen Ressourcenteilung und im Sinne dessen, dass auch sie Kinder und Enkelin werden, an die wir auch denken müssen.
Eine weitere Herausforderung angesichts der Bevölkerungsentwicklung, auch in ländlichen Regionen die Daseinsvorsorge zu sichern. Einkaufen, Gesundheitsversorgung, Zugang zu Behörden, öffentlicher Nahverkehr. Innenminister de Maizière, der Gastgeber des Demografiegipfels, setzt auf positive Effekte der Digitalisierung. Beispielsweise beim Online-Zugang zur Verwaltung.
Für ältere Menschen, gerade auf dem Land, wird es eine große Erleichterung werden.
Die Bundesregierung will deshalb den Breitbandausbau, insbesondere in den ländlichen Regionen, vorantreiben, betonte die Kanzlerin.
Ansonsten brauchen wir von Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Deutschland nicht zu sprechen.
Mehr schnelles Internet auch für Schulen und Gewerbegebiete und mehr Geld für Bildung und Forschung, so Merkel.
Ein Land, das in seinem Durchschnittsalter eher älter wird, muss innovativ bleiben. Und das wird eine der großen Aufgaben sein. Und deshalb ist lebenslanges Lernen keine Drohung, sondern eine Ermutigung, als Land, als ganze Gesellschaft neugierig zu bleiben.
Und so die Kanzlerin, fit und in Arbeit bleiben zu können bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter. In den vergangenen 10 Jahren habe sich die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen fast verdoppelt. Ein ganz wichtiger Schritt, lobte Merkel, genau wie flexiblere Übergänge in die Rente. So sieht es auch Innenminister de Maizière.
Ich glaube, diese Vitalität der jungen Alten, so wie man sie heute nennt, ist eine Riesenchance für unser Land.
De Maizière ist übrigens 63 Jahre alt. Wenn es nach ihm geht, will auch der Bundesinnenminister noch lange weiterarbeiten. Auch nach der Bundestagswahl im Herbst.
Auch bei einem anderen großen Termin heute in Berlin ist nicht gerade der Jugendwahn ausgebrochen, denn turnusgemäß haben sich die Regierungschefs der Bundesländer getroffen zur Ministerpräsidentenkonferenz. Der jüngste Teilnehmer war mit 52 der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der Oldie, Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg mit 68 Jahren. Doch das Thema der Runde war heute nicht die Demografie, sondern unter anderem der Hochwasserschutz. Aus Berlin, Dominik Lenz.
Viel Lob von den Länderchefs für die finanzielle Unterstützung des Bundes. Der will in den nächsten 10 Jahren 1,2 Milliarden Euro für den Hochwasserschutz bereitstellen und damit rund 60% der Schutzmaßnahmen an Rhein, Donau, Elbe, Oder und Weser stemmen. Für die vorgesehenen Maßnahmen sei allerdings auch langfristig die Unterstützung des Bundes nötig, betont Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident und Konferenzvorsitzender Erwin Sellering.
Und es wäre zum Beispiel, wir brauchen auch eine gewisse Flexibilität, gut, wenn wir nicht in Anspruch genommene Mittel in die Folgejahre mitnehmen können. Dadurch würde das ganze Programm nicht teurer, aber es könnte schneller umgesetzt werden.
Das nach dem Elbe-Hochwasser 2013 aufgelegte nationale Hochwasserschutzprogramm sei aber bislang gut angelaufen.
Da ist eine Liste entstanden mit etwa 100 Projekten. Wir wollen dort, wo das möglich ist, zusätzliche Entlastung durch Polder schaffen, die bei starkem Hochwasser geflutet werden können. Und wir wollen Schwachstellen beim Hochwasserschutz beseitigen.
Wichtig, bei dem Schutzprogramm arbeiten die Länder zusammen. Denn Hochwasserschutz hört eben nicht an der Landesgrenze auf, betont Dietmar Woidke, als Ministerpräsident von Brandenburg, Chef eines sogenannten Hochwasserschwerpunktlandes mit mehreren Fluten an Oder und Elbe in den letzten Jahren.
Wir haben da einen breiten Konsens unter den Ländern, dass es hier eine gemeinsame Linie geben muss. Und man ist auch bereit, gemeinsam das Geld bereitzustellen. Also ich bin auch meinen Kolleginnen und Kollegen da sehr dankbar, dass wir diese große gemeinsame
Außerdem unterzeichneten die Ministerpräsidenten nach langer interner Diskussion den 2. Glücksspielstaatsvertrag. Damit wird die Vergabe von Sportwettenlizenzen für eine Erprobungsphase in Deutschland neu geregelt und teilweise freigegeben, so Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff.
Das Gesetz erlaubt allen Bewerbern im Konzessionsverfahren, die Mindestanforderungen erfüllen, entsprechend vorläufiger Aktivitäten und eine vorläufige Fortsetzung der Tätigkeit.
Online-Glücksspiele bleiben aber weiterhin überwiegend verboten.
Ein Ministerpräsident war heute nicht dabei in Berlin. Bayerns Regierungschef Seehofer, übrigens 67 Jahre alt, ist nach Moskau geflogen, um sich mit Russlands Präsident Putin zu treffen. Um Hochwasserschutz und Glücksspiel ging es dort dem Vernehmen nach nicht. Was die offiziellen Themen waren, weiß unser Russland-Korrespondent Markus Hambale.
Im Gespräch bleiben und Brücken bauen, so beschreibt Horst Seehofer sein Verständnis von Außenpolitik und damit auch das Ziel seiner Moskau-Reise. Dass der CSU-Chef von Wladimir Putin persönlich im Kreml empfangen wurde, zeigt das große Interesse der russischen Führung am Verhältnis zu Deutschland. Als Türöffner dürfte der frühere bayerische Ministerpräsident Stoiber fungiert haben, dessen Verhältnis zu Putin gilt als eng. In russischen Medien ist Seehofers Besuch heute allerdings nur eine Randnotiz. Auf der Tagesordnung stand neben Wirtschaftsbeziehungen der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der zum Krieg in der Ostukraine geführt hat. Vor seinem Treffen mit Putin hatte Seehofer angekündigt, über die westlichen Sanktionen gegen Russland sprechen zu wollen. Die könnten aufgehoben werden, unter der Bedingung, dass das Minsker Friedensabkommen umgesetzt wird, sagte Seehofer. Das ist im Prinzip die Position der Bundesregierung. Seehofer formuliert allerdings konzilianter, wenn er stets betont, sich für ein Ende der Sanktionen einzusetzen. Am Rande der Gespräche heute wurde bekannt, dass Bundeskanzlerin Merkel am 2. Mai nach Moskau kommt. Wladimir Putin bestätigte den Termin. Merkel war zuletzt vor 2 Jahren hier. Wegen der Krise zwischen Russland und dem Westen sind solche Besuche selten. Heute Vormittag hatte sich CSU-Chef Seehofer mit russischen Bürgerrechtlern getroffen. Seehofer sagte anschließend, er habe einen Eindruck bekommen, welchen Druck diese Aktivisten im Alltag erleben.
Eigentlich wollte US-Präsident Trump heute mit seinem ersten Haushaltsentwurf die Schlagzeilen bestimmen. Mehr Geld für Sicherheit und Militär, Kürzungen bei Umweltschutz und Entwicklungshilfe, das sind die Eckpunkte des Finanzplans. Doch wieder einmal sind dem Republikaner Juristen in die Quere gekommen. Nach Hawaii hat auch ein Richter im US-Bundesstaat Maryland eine einstweilige Verfügung gegen das Einreiseverbot für Menschen aus 6 überwiegend muslimischen Ländern und Flüchtlingen abgesagt. Trumps Kritiker jubeln. Der Präsident spricht von einem beispiellosen juristischen Übergriff. Martina Butler berichtet aus Washington.
2 Richter, eine Meinung. Das Einreiseverbot ist nach ihrer Ansicht auch in seiner nachgebesserten Version nicht mit der US-Verfassung in Einklang. Zum 2. Mal innerhalb weniger Wochen scheitert Donald Trump vor Gericht mit seinem Einreisestopp. Debbie Wasserman Schultz, demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, freut sich über die einstweiligen Verfügungen aus Hawaii und Maryland. Für sie ist klar, was das Einreiseverbot ist. Es sieht aus wie ein Muslim-Ban, es kommt daher wie ein Muslim-Ban, dann ist es wohl ein Muslim-Ban. Beide Richter argumentierten, dass die Regelung mit dem Ziel erlassen worden sei, eine bestimmte Religion zu benachteiligen. Sie nehmen Trump beim Wort. Er selbst habe im Wahlkampf immer wieder gesagt, dass er einen Muslim-Ban wolle. Anders könne man das nicht interpretieren, findet auch der Generalstaatsanwalt von Hawaii, Doug Chin. Er hatte geklagt.
Man kann die Regelung, die Menschen aus 6 mehrheitlich muslimischen Ländern nicht einreisen lässt, nur so deuten. Von keinem dieser Länder ging eine tödliche Terrorattacke seit dem 11. September aus. Die einzig nachvollziehbare Interpretation, wenn man sich Trumps Worte anschaut, ist, dass eine Religion bei einer anderen in Ungnade gefallen ist.
Der US-Präsident schimpfte bei einem Auftritt in Nashville auf die erneute Entscheidung, sein Einreiseverbot aufzuhalten. Er unterstellt, der Richter habe nicht neutral geurteilt.
Ihr glaubt doch auch nicht, dass der Richter aus politischen Gründen so entschieden hat, oder? Nein, das ist eine noch nie dagewesene Überschreitung der Kompetenzen der Justiz.
An unprecedented judicial overreach.
Trump kündigt an, notfalls bis vor das oberste Gericht zu ziehen, um seinen Einreisestopp durchzuboxen. Einige Rechtsexperten meinen, dass der US-Präsident vor dem Supreme Court womöglich gar keine schlechten Chancen hätte. Denn mit den Worten des Präsidenten aus dem Wahlkampf zu argumentieren, sei juristisches Neuland und zweifelhaft. Der emeritierte Harvard-Jura-Professor Alan Dershowitz auf CNN.
Ich sage voraus, dass das Gericht den größten Teil des Verbots aufrechterhalten wird und nur wenigen Dingen widersprechen wird.
Im Moment stehen der Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und der Sudan auf der Liste der Länder, die 90 Tage vom Einreiseverbot betroffen wären. Das könnte aber womöglich noch nicht das Ende sein, kündigt Heimatschutzminister John Kelly an.
Womöglich werden wir uns noch andere Länder angucken und sagen, ihr müsst was verbessern. Ich will nicht spekulieren, aber es gibt 13, 14 andere Länder, nicht alle mehrheitlich muslimisch, nicht alle im Mittleren Osten, die keine Sicherheitsüberprüfungen haben, auf die wir uns verlassen können.
Die Entscheidung über das Einreiseverbot wird dauern. Bürgerrechtsorganisationen in den USA haben angekündigt, mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen. Womöglich dauert es Jahre, bis es eine endgültige Entscheidung gibt.
Keine gute Woche also für den US-Präsidenten. Mal sehen, ob sie besser wird. Morgen trifft er sich ja mit Bundeskanzlerin Merkel. Sie ist bereits auf dem Weg nach Washington mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Deutschlands größte Fluggesellschaft, die Lufthansa, hat heute erstmals in München ihre Jahresbilanz vorgelegt. Die Kranich Airline hat einen neuen Rekordgewinn eingeflogen. Allerdings lag das vor allem an der Tochter Eurowings, die nicht nur wegen des fehlenden Kranichs im Logo weniger an die gute alte Lufthansa erinnert, sondern vielmehr an die Billigkonkurrenz von Ryanair und EasyJet. Stefan Liener berichtet aus München.
Carsten Spohr war sichtlich gut gelaunt. Der Lufthansa-Chef posierte entspannt lächelnd für Fotos, bevor er mit federnden Schritten zum Podium ging. Das Ambiente war dabei ungewohnt. Erstmals fand die Bilanzpressekonferenz der Lufthansa am Münchner Flughafen statt, mit Blick auf Vorfeld und Flugzeuge. Neben der jüngsten Einigung im Dauerstreit mit den Piloten präsentierte Carsten Spohr auch robuste Zahlen. So legte der Konzerngewinn im vergangenen Jahr leicht zu auf 1,8 Milliarden Euro, trotz der hohen Kosten für Streiks und trotz der ständigen politischen Herausforderungen.
Wir haben in einem leider von Terror und politischen Unsicherheiten geprägten Jahr sehr schnell mit Kapazitäts- und Steuerungsmaßnahmen auf die Herausforderungen reagiert. Und wir haben unsere umfassende Flottenerneuerung ungebremst fortgeführt. Wir haben im letzten Jahr fast jede Woche ein neues Flugzeug erhalten und innerhalb eines Jahres 3 neue Flugzeugtypen in die Lufthansa-Flotten integriert.
Eines dieser neuen Flugzeuge hatte die Lufthansa direkt auf das Vorfeld vor den Pressekonferenzraum gerollt. Einen Airbus A350, der gerade aus Delhi eingetroffen war. Großen Raum nahm außerdem die jüngste Einigung mit den Piloten ein. Damit ist ein Dauerproblem gelöst, das die Lufthansa nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch zahlreiche verärgerte Kunden in die Arme der Konkurrenz getrieben hatte. Lufthansa-Chef Spohr zeigte sich erleichtert, diesen Konflikt endlich gelöst zu haben.
Durch diese Vereinbarung, die wir gestern unterschrieben haben, wird Lufthansa sowohl nachhaltige Kostensenkungen von 15% unserer Kosten im Cockpit pro Jahr erreichen, als aber auch eine einmalige Entlastung unserer Bilanz in hoher dreistelliger Millionenhöhe. Wichtig, glaube ich, für alle unsere Partner und Kunden, die tarifvertragliche Friedenspflicht bis 2022, auch das Gas von Lufthansa noch nie, bedeutet entsprechend langfristige Planungssicherheit nicht nur für Kunden, aber auch für Aktionäre und natürlich die anderen Mitarbeitergruppen.
Was das eigentliche Fluggeschäft angeht, setzt die Lufthansa künftig verstärkt auf die Billigfliegerei. Neben den großen Airbus A350 hatte man in München einen kleineren Jet in den Farben der Tochter Eurowings gerollt. Diese soll Wettbewerbern wie Ryanair und EasyJet Paroli bieten, die der Lufthansa in den vergangenen Jahren im Europageschäft das Leben schwer gemacht hatten. Nun will Carsten Spohr dagegenhalten und Eurowings weiter ausbauen.
Wir haben uns hier inzwischen mit der Eurowings eine hervorragende Marktsituation und Position erarbeitet, sowohl durch organisches Wachstum wie auch durch die Konsolidierung. Wir sind heute Nummer 1 bereits in unseren Heimatmärkten mit der Eurowings. Mit der Übernahme der Brussels Airlines werden wir ab 2017 auch klare Nummer 3 in Europa, gerade mal 3 Jahre nach Beginn dieser Idee.
Für das laufende Jahr zeigte sich Carsten Spohr vorsichtig optimistisch. Sollte nichts Unvorhergesehenes geschehen, rechnet er mit einem Ergebnis auf Höhe des vergangenen Jahres. Allerdings gibt es durchaus auch noch Baustellen im Konzern. So schrieb die Frachtsparte Cargo Verluste. Die Lufthansa Technik kämpft mit sinkenden Gewinnen.
Stefan Lina berichtete. Eigentlich sollte morgen ein stellvertretender Vorsitzender der türkischen Regierungspartei AKP in Hannover für das Verfassungsreferendum in seinem Land trommeln. Doch kurzfristig hat die niedersächsische Landeshauptstadt heute Nachmittag einen Weg gefunden, das zu verhindern. Gerade noch rechtzeitig. Martina Witt berichtet aus Hannover.
Die Stadt hat die Zusage, einen Saal in einem städtischen Freizeitheim für die Veranstaltung zu vermieten, wieder zurückgezogen. Hannover wolle derartige Wahlkampfveranstaltungen nicht, sagte Oberbürgermeister Schostock. Hannover stehe für einen friedlichen Dialog der Kulturen und Religionen. Er verwahre sich dagegen, dass ein innertürkischer Streit in die Stadt getragen werde, so Schostock. Zudem sei es nicht von Anfang an klar gewesen, dass ein hochrangiges Mitglied der AKP bei der Veranstaltung auftreten soll. Dies habe erst mühsam herausgearbeitet werden müssen. Er werde auch in Zukunft alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um derartige Veranstaltungen in Hannover zu verbieten. Der niedersächsische Innenminister Pistorius begrüßte die Entscheidung der Stadt. Der Vizepräsident der AKP, EKA, hatte ursprünglich morgen Abend bei einer Informationsveranstaltung der AKP-nahen Union europäisch-türkischer Demokraten für die umstrittene türkische Verfassungsreform werben wollen. Ob es nun einen alternativen Veranstaltungsort geben wird, ist unklar.
Und damit noch zum Sport im Echo des Tages. Es ist zwar kein Straßenbahnduell heute Abend, aber der Regionalexpress von Gelsenkirchen nach Mönchengladbach braucht trotzdem nur eine gute Stunde. Nachbarschaftsduell also in der Fußball-Europa League. Schade nur, dass schon im Achtelfinale 2 deutsche Mannschaften aufeinandertreffen. Eine ist nach dem Rückspiel heute raus. Das Hinspiel auf Schalke ging 1:1 aus. Jan Bochner blickt voraus.
Die Ausgangslage ist klar. Gladbach ist heute Abend im Vorteil. Borussias Trainer Dieter Hecking beschreibt das Chancenverhältnis so.
Ich denke 51-49 durch den Heimvorteil, den wir haben und den werden wir ausspielen wollen.
Schalke braucht mindestens ein Tor, sonst steht Gladbach im Viertelfinale. Vorteil für die Borussia also, meint auch Schalkes Coach Markus Weinzierl.
Ich glaube, dass die Gladbacher die besseren Karten haben, weil sie ein Auswärtstor geschossen haben, weil sie jetzt auch ein Heimspiel haben. Das ist psychologisch vielleicht ein leichter Vorteil.
Schalkes Vorteil könnten dagegen die größeren Kraftreserven sein. Bei der Borussia drohen Kapitän Stindl und der Brasilianer Raphael auszufallen. Gladbach wirkte ohnehin nach der hohen Belastung der Vorwochen zuletzt müder als die Schalker. Trainer Dieter Hecking will davon aber nichts wissen.
Wir wissen, dass wir viele Spieler haben, aber das ist nicht das große Thema. Wir machen uns mehr Gedanken darüber, warum wir vielleicht in der einen oder anderen Situation dann nicht so gut aussehen.
Vor anderthalb Wochen in der Bundesliga sah Gladbach sehr gut aus, gewann sein Heimspiel gegen Schalke klar. Markus Weinzierl stellt nun seine ganz eigene Rechnung auf.
Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Wir haben das erste verloren, das zweite unentschieden gespielt. Eigentlich ist klar, wie das dritte dann ausgeht.
So gesehen wäre Schalke im Vorteil.
Jan Bochner berichtete. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend noch wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.